HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Ursula May, Dorothee Meyer-Karweg und Nicole Abraham. Auch an diesem Samstag stellen wir Ihnen wieder aktuelle Hörbücher vor, die unsere Aufmerksamkeit geweckt haben. Wir reisen mit einer Frau namens Nelly in das Berlin der 20er Jahre, entdecken die Gedichte von Else Lasker-Schüler neu und tauchen ein in das Single-Leben einer New Yorkerin. Und in unserem Kinder- und Jugendhörbuch treffen wir einen alten Bekannten wieder. Das Hörbuch von Ares Fioretos, Nelly B.'s Herz, führt uns mitten ins Berlin der 20er Jahre. Es erzählt die Lebens- und Leidensgeschichte einer jungen Frau. Sie ist die erste Pilotin in Deutschland und sie hat es geschafft, sich in der Männerdomäne zu behaupten. Ursula May hat das Hörbuch gehört. Ursula, ist das eine erfundene Figur?
Nein, nicht ganz. Also es gibt tatsächlich ein Vorbild. Ares Fioretos, der Schriftsteller, hat sich an der historischen Berliner Flugpionierin Melli Bese orientiert. Und die hatte 1911 als erste deutsche Frau eine Fluglizenz erworben, war dann noch in verschiedenen anderen Männerberufen erfolgreich, verarmte aber schließlich und beginnt später Selbstmord. Und das sind die Eckdaten, die der schwedische Autor Ares Fioretos für seine Nelly B. übernommen hat. Er hat sich stark an dem orientiert, was über die historische Figur bekannt ist, aber er hat auch die Leerstellen ausgefüllt und da eben auch die Fantasie des Schriftstellers walten lassen und für die Protagonistin eine aufwühlende Liebesgeschichte zu einer Frau erfunden.
Was können Sie uns über den Autor sagen?
Also der ist ein richtiger Kosmopolit. Ares Fioretos wurde 1960 als Sohn eines griechischen Vaters und einer österreichischen Mutter in Schweden geboren. Er ist dort aufgewachsen, hat in Stockholm studiert und Schweden kommt auch in dem Roman Nelly B.'s Herz immer wieder vor. Die Protagonistin studiert zum Beispiel in Stockholm Kunst, weil das die einzige Akademie ist, die zu dieser Zeit Frauen angenommen hat. Fioretos hat inzwischen 8 Romane geschrieben, er schreibt auf Schwedisch, obwohl er auch viele Jahre in Berlin verbracht hat.
Jetzt muss ich aber schon ehrlich sagen, Nelly B.'s Herz, das klingt ein bisschen kitschig. Was steckt denn hinter diesem Titel?
Ja, das könnte man schon meinen, denn es geht natürlich um ein besonders empfindliches, gebrochenes Herz, um eine Frau, die sich nach einer Ehe mit einem französischen Piloten in eine andere Frau verliebt, Irma, die ist sehr viel jünger als sie. Und das wird für Nelly so eine existenzielle Liebe. Irma aber kann und will sich nicht so auf sie einlassen, wie Nelly das gerne hätte. Und diese Ambivalenz der Beziehung beschreibt Ares Fioretis sehr genau, sehr auf feine Nuancen bedacht. Aber es geht tatsächlich auch um das Herz als Organ. Also zu Beginn des Hörbuchs erfahren wir, dass Nelly eine Herzkrankheit hat. Und diese Herzkrankheit macht ihr das Fliegen unmöglich. Wir hören mal hinein, es liest die Schauspielerin Johanna Wokalek.
Bei den Flügen des letzten Jahres war mir häufig schwindlig geworden. Ich glaubte, es läge am Schlafmangel, da wir uns ständig stritten und ich selten mehr als ein paar Stunden ungestört schlief. Doch als sich eines Tages der Werkstattboden in Wasser verwandelte und alles zu fließen begann, zwang mein Mann mich, einen Arzt aufzusuchen. Zunächst ging ich zu Kassierer, der mir im Krieg bei meinen Problemen mit den Nerven geholfen hatte. Er meinte, es handle sich um die alten Spannungen und dass ich endlich etwas dagegen tun müsse. Dem Doktor zufolge, den ich danach um Rat fragte, litt ich an zu niedrigem Blutdruck. Schließlich bekam ich einen Termin bei Rosenblatt, einem Spezialisten. Er war in dieselbe Klasse gegangen wie mein Stiefbruder Eduard und empfing mich im Misericord. Kardio was? Myopathie. Rosenblatt legte eine haarige Hand auf die Brust. Hypertrophe Kardiomyopathie, um genau zu sein. Die Wände verdicken sich, das Blut wird immer schlechter mit Sauerstoff versorgt. Am Ende fehlt dem Herzen die Kraft.
Tja, und damit ist die Existenz auch gefährdet. Also die Flugschule, die Nelly B. mit ihrem Mann gegründet hat, die muss nun geschlossen werden. Auch weil sie sich nicht rentiert, aber erst recht, als Nelly jetzt nach dieser Diagnose nicht mehr selbst ins Flugzeug steigen darf. Nelly trennt sich in der Folge tatsächlich von ihrem Mann, denn sie erkennt, dass die Basis der gemeinsamen Ehe eigentlich die beiderseitige Leidenschaft für das Fliegen war. Und wenn es das nicht mehr gibt, die Flugschule sich nicht mehr lohnt, tja, dann ist auch wenig Gemeinsamkeit für diese Ehe.
Nelly B. ist ja auch ein Vorbild für eine früh emanzipierte Frau. Die Geschichte wird von einem Autor erzählt. Wie nähert er sich seiner Figur Nelly?
Also ich finde, er macht das sehr fein. Es ist ja trotz dieser Vorbildfunktion in Sachen Emanzipation die Geschichte eines Scheiterns, die da erzählt wird. Und eines Scheiterns an einer komplizierten Liebe, im Beruf, an der zerbrechlichen Gesundheit. Und Aris Fioretos beschreibt das fein verästelt, präzise, aber er glorifiziert nicht. Ich nehme ihm seine Frauenfigur wirklich ab. Und die Liebe zu Irma, das ist eben eine mit Höhen und Tiefen, mit Eifersucht und mit intensivem Erleben.
Am nächsten Tag zupft Irma vorsichtig an der Decke. Wir haben lange geschlafen, es ist nach 11. Sie wartet, bis ich aufgewacht bin. Dann zieht sie die Vorhänge auf. Ich habe gesagt, morgen wird alles leichter. Ich habe heute gemeint. Heute ist morgen. Sie schaut hinaus, der Himmel ist graublau. Und alles leichter. Sie sieht mir die unausgesprochene Frage wohl an, denn sie spricht weiter. Ach, ich meine nur, dass ich mich gestern mit Sascha getroffen habe. Ich hätte es dir gleich sagen sollen. Gestern, morgen, heute. Die unklaren Zeitformen sind nichts gegen das Chaos, das in meinem Inneren ausbricht. Obwohl das Geständnis keine Überraschung ist, nicht nach den Stunden im Treppenhaus hat ihr Zettel mich etwas anderes glauben lassen. Jetzt wird mir bei dem Namen Sascha gleichzeitig heiß und kalt. Und die Achselhöhlen jucken. Sogar das Atmen fällt mir ein wenig schwer, deshalb setze ich mich auf, ein und dann aus. Am klügsten, nichts zu sagen. Nach einer Weile drücke ich das Kissen gegen mein Gesicht ein und dann aus.
Ja, kompliziert das Ganze. Und man könnte einwenden, dass Fioretos sich manchmal zu sehr in der Beschreibung der Verästelungen dieser komplizierten Liebe zwischen zwei Frauen verliert. Aber es ist auf jeden Fall sensibel, es ist genau und es ist niemals voyeuristisch.
Wir befinden uns ja in Berlin der 20er Jahre. Wie viel bekommen wir da mit?
Also es ist schon viel Atmosphäre beschrieben, aber es ist kein Roman über die Roaring Twenties. Fioretos hat die Lebensgefühle seiner Protagonistin untersucht, hat eine Frau gezeigt, die dem Rausch halt in all seinen Formen hinterhergejagt ist, also dem Drogenrausch im ausgelassenen Berlin der 20er, dem Geschwindigkeitsrausch beim Fliegen und dann auch dem Liebesrausch mit der Geliebten.
Johanna Wokalek spricht dieses Hörbuch. Haben Sie das Gefühl, das passt?
Ja, das passt außerordentlich gut. Ich finde, es gelingt ihr sehr gut, die Verletzbarkeit dieser Protagonistin herauszuarbeiten. Und das wirkt dann dabei immer selbstverständlich, nie manieriert oder aufgesetzt. Und ihre Stimme, ihre Interpretation der Nelly B., die hält auch sehr gut die Spannung dieses an eine Biografie angelehnten Romans. Also das ist schon große Sprecherkunst, die Johanna Wokalek da präsentiert.
Aris Fioretos, Nelly B.'s Herz. Aus dem Schwedischen übersetzt von Paul Berf. 12 Stunden gibt's auf 2 MP3-CDs für 22 Euro im Speak Low Verlag. Die Dichterin Else Lasker-Schüler ist eine mehr als interessante Frauenfigur des 20. Jahrhunderts. Wir kennen sie vor allem durch ihr Theaterstück Die Wupper und ihre Lyrik. Jetzt ist ein Hörbuch mit einer Auswahl ihrer Gedichte herausgekommen mit dem Titel Mein stilles Lied. Ursula May hat es gehört. Wie ist ihr Eindruck?
Also das ist ein Querschnitt durch ihre Lyrik. Else Lasker-Schüler war ja in vieler Hinsicht eine Avantgardistin, außerordentlich musikalisch, sie war auch Malerin und man hat über sie gesagt, dass sie mit Sprache gemalt hat, also so, dass sich Bild und Text auch immer gut ergänzt haben. So etwas lässt sich in einem Hörbuch natürlich nicht abbilden, auch dass sie sich selbst zu einer Kunstfigur stilisiert hat, das kann man in dem Hörbuch nicht unbedingt darstellen. Mhm. Else Lasker-Schüler, die liebte orientalische Kostüme und sie trat dann als Prinz Josef von Theben auf. Das war in den 20er Jahren sehr schrill, sehr angesagt. Aber sie ist aus dieser Rolle dann auch nicht mehr herausgekommen, hat dafür später im Exil in den 40er Jahren in Jerusalem leider auch viel Spott abbekommen. Sie hat zu Lebzeiten 5 Gedichtbände herausgegeben, aber sie hat ihre Lyrik auch immer wieder überarbeitet, neu gedacht, neu geschrieben. Und da ist es heute einfach nicht leicht, da einen chronologischen Überblick zu behalten.
Wie eingängig, wie verständlich sind denn die Gedichte in dem Hörbuch?
Also was auf diesem Hörbuch den Zugang zu ihrem Werk sehr erleichtert, ist die Tatsache, dass sie sehr oft autobiografische Elemente in ihre Dichtung mit eingebaut hat. Also den Vater, die Mutter, die Kindheit in Elberfeld. Und da hören wir auch zuerst einmal rein. Elberfeld im Wuppertal.
Elberfeld im Wuppertal. Wir wohnten am Fuße des Hügels. Steil auf ging's von dort in den Wald. Wer ein rotes, springendes Herz hatte, war in 5 Minuten bei den Bären. Sonntags kamen ganze Familien vom Berge gestiegen, an unserem Haus vorbei. Die Kinder trugen am Arm kleine Körbe, bis an den Rand gefüllt.
Aber man sah schon ihren blau gefärbten Mäulchen an, was sie gepflückt hatten zur Beilage der Eierkuchen zum Sonntagabendbrot. Ich bin immer so stolz auf unseren großen Wald gewesen, in den man, ob man's wollte oder nicht, beim Heraufklettern der Sadowa-Straße hineinblicken musste. An ihrem Fuße lag mein Elternhaus, außerhalb der Stadt, denn erst später wurde unsere Gegend der Westen. Immer strömte aus dem Walde frischer, grüner Atem und kräftigte die Lunge. Und jeder Baum, jeder Strauch, der mir heute begegnet, erinnert mich an unseren Wald, in dessen friedliche Augen ich blickte, lachend als Kind. Wenn die Gewitter kamen von den vier Himmelsrichtungen, die schwarz gezückten Reiter nahten, setzte sich meine teure Mama auf den Balkon, der zwischen Osten und Westen in der Luft frei zu schweben schien. So war's einem. In kleinen Nachen glaubte man zu sitzen zwischen den Luftwellen. Das bewog meine kühne Mutter zum Einsteigen. Es blitzte aus vier Wolken. Da in Form einer Zacke, dort im Osten stach ein brennender Dolch in die wogende, erregte, wolkige Himmelsbrust.
Tja, Erinnerungen an die Kindheit. Also das sind oft so kleine biografische Geschichten, die uns Else Lasker-Schüler da in ihrer Lyrik erzählt. Es gibt da auch einen Zyklus über eine rote Katze, die in der Familie Tante Jettchen genannt wurde. Es gibt die Erinnerung an den Vater, der eines von 23 Geschwistern war. Es gibt die Erinnerung an den Tod der Mutter und auch an den Tod des Sohnes. Und es gibt auf diesem Hörbuch Liebesgedichte, Sterbelieder, auch ein Kriegslied und auch einen Abgesang auf das Weltende.
Weltende. Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wär. Und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen.
Das war das Gedicht Weltende von Else Lasker-Schüler. Die Sprecherin ist Julia Nachtmann, das ist eine Schauspielerin, deren Gesicht man ganz gut kennt aus Fernsehserien und auch aus dem Tatort.
Ursula May, was würden Sie sagen, zeichnet die Lyrik von Else Lasker-Schüler aus?
Also sie hat um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert die ersten Gedichte verfasst. Da war sie so um die 30 Jahre alt, hatte zwei Ehen und zwei Scheidungen hinter sich. Ihr erster Gedichtband Styx, der erschien 1902. Und sie hatte von Anfang an so einen ganz eigenen Stil und man spürt auch deutlich diesen expressionistischen Sound. Ihr lyrisches Schaffen ist auch von der Auseinandersetzung mit der eigenen jüdischen Identität geprägt. Sie entwickelt Welten und Figuren, die in einer eigenartigen Mischung aus alttestamentarischer und imaginärer Mythologie zu entstammen scheinen. Und da ist natürlich auch die Liebe, die sie dauerhaft nicht zu finden in der Lage war. Und so sind die Themen der Liebesgedichte oft voll tiefster Sehnsucht und Trauer.
Traum. Der Schlaf entführte mich in deine Gärten, in deinen Traum. Die Nacht war wolkenschwarz umwunden. Wie düstere Erden starrten deine Augenrunden und deine Blicke waren Härten. Und zwischen uns lag eine weite, steife, tonlose Ebene. Und meine Sehnsucht, hingegebene, küsst einen Mund, die blassen Lippenstreife.
Ja, und es gibt trotz alledem auch glückliche Momente und dann wird ihre Sprache kindlich und das ist oft auch sehr anrührend.
Erzählen Sie uns doch noch was von dem Leben von Else Lasker-Schüler.
Also das war auf jeden Fall ein sehr aufwühlendes Leben. Also sie hat sehr intensiv geliebt. Sie war, wie gesagt, zweimal verheiratet, hatte einen Sohn, der krank war und früh gestorben ist. Der ist oft in den Gedichten, kommt er vor. Und sie hatte sehr interessante Liebes- und Freundschaftsbeziehungen zu Männern. Also es gab zum Beispiel eine intensive Brieffreundschaft mit dem Maler Franz Marc. Else Lasker-Schüler war das Kind jüdischer Eltern aus Elberfeld. Und diese jüdische Identität, die hat immer wieder eine große Rolle für sie gespielt. Sie musste deswegen auch ins Exil gehen, also erst nach Zürich, wo sie aber ziemlich schnell Arbeitsverbot bekommen hat. Und dann in Jerusalem, wo sie eigentlich gar nicht gerne gelebt hat, wohin es sie aber auf der Flucht vor den Nazis verschlagen hatte. Und sie hatte Zeit ihres Lebens große Geldsorgen. Sie fand immer wieder mal Gönner, wie den Literaten Karl Kraus oder in Israel dann eine Organisation, die sie unterstützt hat. Aber es war mit Sicherheit kein leichtes Leben, das sie geführt hat, also immer am Rande des Existenzminimums und dabei eben doch auch unabdingbar von ihrer künstlerischen Mission geleitet. Also das war das, was sie wirklich machen wollte. Und sie war halt auch einfach in vieler Hinsicht begabt. Sie galt schon als junges Mädchen, als Wunderkind und war mit Sicherheit auch eine klassische Exzentrikerin.
Sie haben Julia Nachbarn schon erwähnt, die Sprecherin. Die drei Beispiele klangen für mich überzeugend. Für Sie auch?
Also mir hat die Art, sich diesen Gedichten zu nähern, sehr gut gefallen. Julia Nachtmann hat ja eine sehr individuelle Art des Sprechens. Also es klingt selbstverständlich, wie sie diese Texte mit ihren manchmal ungewöhnlichen Worten und Themen spricht. Was ich allerdings bei diesem Hörbuch einfach schade finde, obwohl sich die Gedichte ganz gut erschließen und auch für sich stehen, aber es gibt keinerlei Hinweise, nach welchen Kriterien die Auswahl erfolgt ist. Ausgesucht hat Lena Eckle, die wohl Literaturwissenschaftlerin ist, aber es wäre da schon interessant gewesen, da etwas mehr über die Dichterin, über den Hintergrund ihrer Lyrik zu erfahren. Und da hätte man vielleicht so ein kleines Beiheft machen können. Mhm. Und so muss sich der interessierte Hörer, die interessierte Hörerin mühselig die Informationen selbst zusammentragen, wenn man mehr über Else Lasker-Schüler erfahren möchte, als nur einfach die Gedichte klingen lassen. Und so präsent ist das Leben der Else Lasker-Schüler einfach einem breiteren Publikum heute nicht mehr, dass das nicht nötig gewesen wäre.
Else Lasker-Schüler, mein stilles Herz. Fast 1,5 Stunden gibt's für 12 € im Jumbo Verlag. Unser nächstes Hörbuch »Nicht mein Ding« von der amerikanischen Autorin Jamie Attenberg stand wochenlang auf der New York Times Bestsellerliste und wurde vielfach ausgezeichnet. Dorothee Meyer-Karweg ist zu uns ins Studio gekommen. Sie haben das Hörbuch bereits gehört. Attenbergs Erzählungen und Romane drehen sich ja immer um das Glück und Unglück von Familien. Geht es hier auch um Erlebnisse einer amerikanischen Familie?
Ja, erstmal denkt man das nicht. Also vordergründig geht es nicht um eine Familie, sondern um eine einzelne Frau. Und die heißt Andrea, 39 Jahre alt.
Was ist diese Andrea für ein Typ?
Das ist eine Frau, die zu Beginn des Romans nach New York zieht. Und so ein Umzug nach New York bedeutet für viele ja Aufbruch, Neuanfang, auch eine besondere Herausforderung, sich in dieser großen Stadt zu bewähren. Und für Andrea ist es aber die Heimkehr. Sie ist nämlich hier aufgewachsen und der Umzug nach New York ist für sie auch ein Zeichen, etwas nicht geschafft zu haben.
Was nicht geschafft zu haben.
Sie hatte Kunst studiert und dies dann abgebrochen. Und sie schlägt sich nun so mit einem Job durch, und zwar in der Werbebranche als Designerin. Und während dann ihre beste Freundin Indigo gerade Mutter geworden ist und darin ganz aufgeht, ist sie und bleibt sie Single und kinderlos. Und es geht ihr zunehmend auf die Nerven, dass sie von außen auch nur noch so als Single gesehen wird. Und dann erscheint ein Buch über Singlefrauen und jeder meint, oh, das muss sie unbedingt lesen, weil das geht sie ja direkt an und das nervt sie dann sehr. Und dazu hören wir einen Ausschnitt gelesen von Rebecca Madita Hund.
Ich gehe zu meiner Therapeutin und sage, warum denken alle nur an das Single-Sein, wenn sie an mich denken? Ich bin doch auch noch was anderes. Und sie ist entzückt, dieses alte, ironische, runzlige, gerissene Aas. Das fühlt sich jetzt an wie ein Durchbruch. Zumindest wie eine wertvolle Übung, ein Lernmoment. Immerhin. Hiermit verändert sich etwas in unserem Gespräch. Eine Behauptung wird aufgestellt, eine These zu meinem Leben, endlich. Dann sagen Sie mir, wer Sie sind, sagt sie. Welche Aussagen treffen außerdem zu? Tja, ich bin eine Frau, sage ich. Gut, ja. Ich arbeite in der Werbung als Designerin. Ja? Im Prinzip bin ich Jüdin. Okay. Ich bin New Yorkerin. Allmählich werde ich unsicher. Bestimmt bin ich mehr als das. Ich bin eine Freundin, sage ich. Ich bin eine Tochter, ich bin eine Schwester, ich bin eine Tante. All das war in letzter Zeit irgendwie weiter weg, aber es existiert als Teil meiner Identität. In meinem Kopf denke ich, ich bin allein, ich bin eine Trinkerin, ich bin eine ehemalige Künstlerin, ich bin eine, die im Bett kreischt. Ich bin die Kapitänin des sinkenden Schiffs, das mein Leib ist. Zu meiner Therapeutin sage ich, ich bin brünett.
Also es gibt dann noch ein paar mehr Facetten im Leben dieser Andrea und sie ist es leid, sich dafür rechtfertigen zu müssen, kein Kind zu haben. Sie will nämlich kein Kind, sie will keine Ehe. Aber Männer dann durchaus und die Abende verlaufen dann oft so Party, Drogen, Mann abschleppen. Das ist übrigens der Teil des Romans, der so ein ganz klein bisschen ermüdend ist. Das wiederholt sich einfach zu oft. Interessant wird es dann aber, wenn wir mehr über ihre Vergangenheit erfahren. Also ihr Vater war Musiker, drogenabhängig, er nahm Heroin und ist daran dann auch gestorben. Die Mutter versucht, mehr oder weniger erfolgreich, die Familie zusammenzuhalten, ist dann aber überfordert. Sie lebt auch recht unstet, sie gibt viele Partys, mit denen dann die jüngere Tochter Andrea nichts zu tun haben will. Und dazu hören wir einen zweiten Ausschnitt.
So ist das in diesem Haus. So ist es geworden. Hier wird man von gesichtslosen Männern bedrängt und angefasst. Das Beste an der Ehe meiner Mutter ist das Schlimmste an meinem Leben. Und dann ist da noch dieses Ding zwischen seinen Beinen. Dieses Ding, das mir die Männer immer zu spüren geben. Und er drückt es an mich. Lass mich in Ruhe, sage ich. Warum so zickig? Sagt der Mann. Whisky-Atem, der Atem eines Monsters. Ich spüre seinen mickrigen Ziegenbart an meinem Hals. Für den Rest meines Lebens werde ich mit glattrasierten Männern zusammen sein. Ich remple ihn mit dem Ellbogen an und er packt mich am Arm. Mit dem anderen nimmt er mein Handgelenk und drückt mich gegen den Tresen. Das hier ist mein Zuhause, sage ich. Und ich fange an zu weinen. Und das ist ihm egal. Denn so machen es diese Männer eben. So schlagen sie zu. Wenn du müde bist und jung und fertig und schon den ganzen Abend mit lauter Mist klarkommen musstest und schwach bist, zerbrechlich bist, und wenn deine Mutter depressiv ist und dein Vater tot und wenn dein Bruder jetzt downtown wohnt und du nichts anderes willst, als deine Wohnung aufräumen und schlafen gehen.
Ja, sind durchaus schwierige Lebensverhältnisse, in denen diese Andrea aufwächst. Allerdings, auch sie benutzt später die Männer als Sexobjekte. Aber eben die Partys bei der Mutter erklären, warum sie gegenüber Männern dann doch eher so brüsk und abweisend ist.
Also da spielt doch die Familie in der Geschichte von Jamie Attenberg offensichtlich wieder eine große Rolle.
Ja, genau so ist es. Beispielsweise hatte sie ein gutes Verhältnis zu ihrem Bruder. Der war oder ist Musiker wie ihr Vater. Und seine Frau und er bekommen dann ein Kind. Und dieses kleine Mädchen ist schwerstbehindert. Und das stellt das Leben der jungen Eheleute komplett auf den Kopf. Die Ehefrau, die mit ihrem guten Job für den Lebensunterhalt der Familie sorgte, muss ihre Arbeit aufgeben. Und die drei müssen dann aufs Land ziehen, da es dort billiger ist. Also das ist ein großes Drama, dem sich diese Andrea lange Zeit entzieht. Also sie kappt nicht ganz so den Kontakt zu ihrem Bruder und dessen Familie, aber ruft dann eben nur einmal in der Woche an, lässt das Ganze nicht so an sich heran. Und es geht in der Geschichte dann darum, wie sich das Familienverhältnis entwickelt. Also darum, ja, auch hier steht das Familienleben im Mittelpunkt. Kein Mensch ist eben eine Insel.
Ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Wie ist Andrea? Ist das eine sympathische Person?
Also diese häufigen Männerkontakte, sie nimmt auch Drogen und so weiter, die sind nicht so meins. Da ist sie mir eher fremd. Aber in ihrer Unvollkommenheit ist sie mir dann wieder sympathisch und ihrer langen, erfolglosen Suche nach dem richtigen Platz im Leben. Und dabei kämpft sie, und das werden auch viele kennen, mit ihren eigenen Ängsten nicht zu genügen. Zum Beispiel hadert sie damit, keine Künstlerin, keine große Künstlerin geworden zu sein und nun einfach irgendeinen Job in der Werbung zu machen. Aber nach und nach erfahren wir in diesem Roman, dass sie in ihrer Arbeit durchaus sehr erfolgreich ist, geradezu Karriere macht, was sie aber gar nicht als Erfolg verbucht. Das ist ja vielleicht leider typisch für viele Frauen.
Das stimmt. Wir haben die Interpretin vorhin gehört. Ich finde, die klingt sehr rau, also fast sogar ein bisschen rotzig. Passt das immer?
Ja, die Interpretin ist ja Rebecca Madita Hund. Und ja, sie ist zu sehen vor allen Dingen eher so in Fernsehreihen wie Der Bulle und das Landei oder Soko Stuttgart. Und ich finde, ja, sie transportiert den Ton sehr gut. Sie lässt sich sehr gut auf die Person ein. Sie ist diese Andrea. Und deswegen würde ich wirklich auch sagen, ich würde eher das Hörbuch als das Buch empfehlen. Das Ganze ist sehr unterhaltsam, mitunter auch verstörend geschrieben. Und bis auf die Redundanzen, was die immer gleich ablaufenden Männergeschichten angeht, durchaus lohnenswert.
Jamie Attenberg, Nicht mein Ding. Aus dem amerikanischen Englisch von Barbara Christ, gesprochen von Rebecca Madita Hund. 4 CDs, etwas über 5 Stunden, gibt's für 22 Euro beim Verlag Der Divan. Kommen wir zu unserem Kinderhörbuch. Heute ein unverwüstlicher Klassiker, Der Räuber Hotzenplotz von Ottfried Preußler. Das Hörbuch belegt Platz 2 der HR2 Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche in diesem Monat. Ursula May, ich vermute mal, Sie haben die Geschichte vom wilden Räuber, der dem Kasperl und dem Seppel den Garaus machen will, nicht zum ersten Mal gehört, oder?
Also es ist tatsächlich so, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Hotzenplotz mal als Hörbuch gehört hätte. In meiner Kindheit waren das ja noch Kassetten. Ja. Aber natürlich habe ich die Folgen in der Augsburger Puppenkiste angeschaut. Und ich bin sowieso ein großer Fan von den Geschichten von Ottfried Preußler. Auch als Erwachsene noch, Die kleine Hexe oder Krabat. Das sind auch wirklich große Werke der Kinderliteratur. Und insofern hat es mich außerordentlich gefreut, dass ich dem Räuber Hotzenplotz nach langen Jahren mal wieder begegnen durfte. Und das auch noch mit großartigen Schauspielern.
Wie präsent war Ihnen denn noch die Geschichte?
Also ich habe mich vor allem an den Kasperl und den Seppel erinnert, die ja Rache nehmen wollen, weil der Räuber Hotzenplotz die Kaffeemühle der Großmutter geklaut hat. Diese Kaffeemühle ist schon mal deswegen etwas Besonderes, weil sie das Lieblingslied der Oma spielen kann, Komm schöner Mai und mache die Bäume wieder grün. Und die Kaffeemühle wollen der Kasperl und der Seppel dem Räuber eigentlich nur wieder abspenstig machen und denken sich dafür einen, wie sie finden, grandiosen Plan aus. Sie wissen ja gar nicht genau, wo der Räuber wohnt, wissen aber, dass er gierig auf Gold ist. Also wird eine Truhe gebastelt, auf der da sehr deutlich zu lesen ist, Vorsicht Gold. In der Kiste ist aber Sand und der ist auch noch ein kleines Loch, das diesen Sand fein herausrieseln lässt. Also alles ganz einfach, sollte man meinen. Und zur Sicherheit tauschen der Kasperl und der Seppel die Kopfbedeckung, fühlen sich also beide gut verkleidet. Wir hören mal, wie sich das in dem Hörspiel anhört.
Kasperl und Seppel folgten der feinen Sandspur, die Hotzenplotz auf dem Waldboden hinterlassen hatte. Die Spur war ganz deutlich zu sehen. Der Wald aber wurde mit der Zeit immer dichter und finsterer.
Glück, dass wir gut verkleidet sind.
Sie mochten bald eine Stunde gelaufen sein, als Kasperl plötzlich stehen blieb.
Moment mal, Schlipperdibix. Was ist? Du musst schon die Augen aufmachen. Oh, wie ist das möglich? Die Sandspur teilt sich ja.
Auf dem Waldboden gab es statt einer Spur plötzlich zwei Spuren. Die eine führte nach rechts und die andere nach links.
Kannst du dir das erklären, Seppel? Ja, eine von beiden muss falsch sein. Das fürchte ich auch. Aber welche ist wohl die richtige? Schwer zu sagen. Wir müssen es ausprobieren. Am besten wir trennen uns. Gut, willst du rechts oder links gehen? Werfen wir eine Münze. Einverstanden. Wenn der Adler oben ist, heißt das, du gehst nach links. Ist die Zahl oben, gehst du nach rechts. In Ordnung. Adler. Also gehe ich nach links. Sieht ganz so aus. Mach's gut, Seppel, und sei vorsichtig. Ich werde mir Mühe geben. Mach du's auch gut, Kasperl. Wird schon schief gehen.
Der Räuber Hotzenplotz war bester Laune. Es freute ihn, dass er den guten Einfall gehabt hatte, von dem Rest des Sandes, der in der Kiste übrig geblieben war, eine zweite Spur zu streuen.
Hoffentlich sind Kasperl und Seppel so unvorsichtig und trennen sich, denn dann werden sie ihr blaues Wunder erleben.
Ja, Hotzenplotz hatte vorgesorgt. Die linke Sandspur war die richtige, denn sie führte zur Räuberhöhle. Dort wartete Hotzenplotz mit schussbereiter Pistole, versteckt hinter dem Stamm einer knorrigen alten Eiche. Im Pistolenlauf steckte allerdings keine Kugel, sondern eine Ladung gemahlener Pfeffer. Denn ein Schuss aus der Pfefferpistole, das wusste der Räuber, war in diesem Fall genau das Richtige, um seine Opfer kurzzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Da hinten, da kam jemand durch den Wald getappt, mit einer knallroten Zipfelmütze auf dem Kopf.
Der Kasperl also, schön, schön. Soll er nur kommen.
Hotzenplotz konnte ja nicht wissen, dass es sich bei der Gestalt um Seppel handelte, der Kasperls Mütze trug. Kaltblütig hob der Räuber die Pfefferpistole und zielte. Armer Seppel, Er hatte die Ladung Pfeffer mitten ins Gesicht bekommen. Oh, wie das brannte und kratzte und in die Augen biss.
Das hast du dir so gedacht, was? Aber den Räuber Hotzenplotz führt man nicht so leicht in das Licht.
Aber das ist ja erst der Anfang, da kommt doch noch ein Zauberer dazu.
Ja, später kommt der Zauberer Petrosilius Zwackelmann dazu. Denn eines der Kinder, der Kasperl, der wird nämlich an ihn verkauft, weil dieser Zauberer so dringend jemanden braucht, der ihm die Kartoffeln schält. Denn Kartoffelschälen, das kann er trotz aller Zauberkunst nicht mit seinem Zaubern erledigen. Dann kommt auch noch die verzauberte Fee Amaryllis mit ins Spiel, die als Unke im Keller darauf wartet, dass jemand für sie Feenkraut besorgt und sie dann wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückverwandelt. Und da erweist es sich als sehr gut und weitsichtig, dass der Kasperl und der Seppel die Hüte getauscht haben. So werden nämlich die beiden miteinander verwechselt und der Zauberer hat auf diese Weise keine Macht über den Kasperl.
Interessant ist ja auch, dass der Räuber Hotzenplotz bei Ottfried Preußler gewissermaßen so ein Nebenprodukt gewesen ist, weil er bei seinem anderen großen Buch, dem Krabbert, nicht weiterkam.
Ja, das stimmt. Also Ottfried Preußler hat den Hotzenplotz tatsächlich mal so nebenbei geschrieben, gewissermaßen als Fingerübung, um wieder in den Schreibfluss zu kommen. Dass das mal so ein Riesenerfolg werden würde, das hatte damals nicht gedacht. Und heute hat er weltweit über 50 Millionen Bücher verkauft. Und er hatte auch schon mit dem Hotzenplotz so viel Zuspruch, dass er noch weitere Hotzenplotz-Geschichten schreiben musste, weil die Kinder ihm das einfach abverlangt haben.
Ich glaube, ich war eine davon, die nicht genug kriegen konnte. Das Ganze ist ja ein Hörspiel mit großen Schauspielernamen. Das sind doch dankbare Rollen, oder?
Ja, absolut. Also da ist zum Beispiel Felix von Manteuffel, der den Erzähler spricht, sehr souverän. Und da ist Charlie Hübner, den viele eben auch noch mal aus dem Fernsehen kennen, aus dem Polizeiruf und vielen anderen Serien. Zuletzt war er auch in der Verfilmung von Julie C.'s Roman Unterleuten zu sehen. Also er darf hier den Räuber Hotzenplotz geben. Das macht er mit hörbar großem Vergnügen. Das ist knurrig und das ist kauzig und auch zugleich komisch. Und als Großmutter können wir die Schauspielerin Hedi Kriegeskotte erleben, auch sie ein Vergnügen. Also was will man sagen? Es gibt Kinderliteratur, die einfach nicht totzukriegen ist, die immer noch interessant, gut erzählt ist und hier als Hörspiel auch wunderbar aufbereitet. Es ist ein Spaß, eine Freude und für mich war es eine Wiederbegegnung und ich denke, dass die Zielgruppe junge Menschen ab 5 da einen ganz großen Spaß daran haben werden und wenn die Eltern dabei zuhören, die natürlich auch.
Ottfried Preußler, der Räuber Hotzenplotz, unter anderem mit Charlie Hübner, Felix von Manteuffel und Floria Greis. 2 CDs, fast 2 Stunden Spaß, gibt's für 13 Euro bei Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch. Empfohlen ab 5 Jahren. Damit geht diese Hörbuchzeit zu Ende. Bis zum nächsten Mal sagen Ursula May, Dorothee Meyer-Karwig und Nicole Abraham.